Guten Tag zusammen, willkommen zum Lesemontag. Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft, Folge 52. Wir machen weiter auf Seite 684, letzter Absatz. Die moderne Wissenschaft steckt keineswegs in einer Krise. Sie ist nichts anderes als ein Vollzug dieser spezifischen Evolution mit Hilfe von zunehmend extravaganten Möglichkeitsentwürfen. Sie entdeckt heute dank einer weitreichenden Auflösung von Elementen Kombinationsräume, die es unerklärbar erscheinen lassen, dass die Welt innerhalb von nur wenigen Sekunden, man nimmt an etwa 10 hoch 18, überhaupt zu einer Ordnung gefunden hat. Das macht es schwierig, Pfade zu finden, die hinreichend rasch zu gewünschten Ordnungen führen. Man kann Gegebenes variieren, aber alle Ordnung erscheint eingehängt in einen ins fast sinnlose reichenden Kombinationsraum anderer Möglichkeiten. Durch die Form, die Wissenschaft ihr heute oktroyieren kann, wird die Welt zum Medium kombinatorischer Möglichkeiten. Und die Frage ist dann, für welche Form? Aber, um es nochmals zu betonen, dies ist keine Krise. Denn Krise müsste ja ihrerseits bedeuten, Unterscheidung einer von anderen Möglichkeiten. Ein solches Unterscheiden von Unterscheidungen mit Hilfe anderer Unterscheidungen bleibt immer möglich. Ein Beobachter kann beobachten, mit Hilfe welcher Unterscheidungen ein anderer Beobachter beobachtet. Der Effekt einer derart rekursiven Praxis ist jedoch eine Vergrößerung der Unbestimmtheit im Beobachtungsbereich. Denn man kann schließlich das, was ein anderer beobachtet, nur noch dadurch feststellen, dass man beobachtet, wie er beobachtet. Das heißt, mit Hilfe welcher Unterscheidungen er beobachtet. Der Möglichkeitsraum erweitert sich, indem man die Methoden, die Theorien, die Konditionierungen, Zeitgeist etc. und schließlich sogar die Latenzen des anderen Beobachters zu unterscheiden lernt. Das, was vor dem als gemeinsam angeschaute Welt erschien, muss dann in der Rekursivität der Beobachtungsverhältnisse verlagert werden. Auch die dritte Welt Poppers löst sich noch auf. Die moderne Wissenschaft verfährt so. Jedenfalls schreibt ihre Erkenntnistheorie es ihr so vor. Ihr Können ist ihre Krise ist ihr Können, ihr unterscheiden kann. Die Frage ist dann aber, wie kann eine Gesellschaft aussehen, die dies als Eigenverhalten auszuhalten hat? Die Wissenschaft selbst kann, ähnlich übrigens wie die Wirtschaft, ihre im Beobachten des Beobachtens erzeugten Unterbestimmtheiten ausnutzen, um Eigenkomplexität aufzubauen, die dann zahlreiche Reizpunkte für folgenreiche Irritationen des Systems durch seine Umwelt bereithält. Sie treibt durch die funktionale Methodik der Problemorientierung ihre Intention, andere Möglichkeiten zu finden, in die Ultimate Reality hinein. Das mag rein kognitiv gesehen gut gehen, das heißt zur Vermehrung des Wissens führen. Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, was die Ausdifferenzierung eines solchen Systems in der Gesellschaft für die Gesellschaft bedeutet. Die übliche Vorstellung einer hilfreichen Wissenschaft, die anderen Funktionssystemen das Wissen beschafft, damit diese ihre Ziele verfolgen und erreichen können, ist nicht falsch, kommt aber nicht auf den entscheidenden Punkt. Systemtheoretisch formuliert, erzeugt die Wissenschaft in anderen Systemen Ungleichgewichte. Sie wirkt also dämonisch im Sinne von Descartes, Laplace, Maxwell, Metaphorik. Neues Wissen erzeugt, wenn es auf komplexe Systeme auftrifft, Ungleichheiten. Es verändert Produktions- und Absatzchancen, Chancen im Krieg und in der Medizin, verlängert mit entsprechenden Ungleichheitsfolgen Ausbildungszeiten und betrifft natürlich auch die wissenschaftliche Forschung selbst in ungleicher Weise. Der Dämon Wissenschaft verwandelt, und zwar gerade dadurch, dass er Mittel für Ziele bereitstellt, Entropie in Negentropie. Und erst diese Unterscheidung macht deutlich, weshalb der Handelnde zu seiner Überraschung so viel unbeabsichtigte Nebenfolgen auslöst. Ich mache mal einen Punkt, ja?
Ja. Ja, sehr schön. Wir haben ja geendet beim letzten Mal, in dem Luhmann sich frug oder fast postulierte, dass die Wissenschaft in einer Krise ist oder zumindest beobachtet, dass das andere so beobachten. Und hier fragt er sich eben, ja, ist dem wirklich so? Und er sagt, ja, eigentlich nicht. Und ja.
Ja, aber jetzt ist hier wieder die, ja, okay. Nee, bin ich ganz bei dir. Aber beim letzten Mal, meine ich mich zu erinnern, da ging es auch um Organisation. Und mir ist hängen geblieben dieses Beispiel oder diese konkrete Situation, die er brachte, immer mehr schreiben, lesen, also all dieses, dass das sozusagen so eine Kurve ist, die da fiel auch der Begriff des Grenzwertes irgendwann, ne? Oder des Grenznutzens, der da noch ist. Und diesmal, finde ich, ist er wieder richtig im Wissenschaftssystem, also dem systemtheoretischen System, was Wissenschaft ist, sehr drin.
Naja, also mit der Organisation, das können wir an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Luhmann beschreibt Organisation schon als autopoetische Systeme. Und diese Ordnung in Interaktion, Organisation und Gesellschaften, das sind sozusagen drei Arten von Systemen. Die steht senkrecht, also orthogonal, sagt man, zu den Unterscheidungen der Funktionssysteme. Es gibt also Interaktion, es gibt also Organisation in allen Funktionssystemen. Und die Organisationssysteme übernehmen dann eben auch die Rolle, zwischen diesen Funktionssystemen Relationen oder Verbindungen herzustellen. Und deswegen war ja seine Idee zu sagen, wenn man irgendwas sozial relevant machen möchte, muss man es in eine Organisation überführen. Das war beim letzten Mal so die Hauptthese. Und seine Modellierung von Organisation als autopoetisches System basiert darauf, dass er sagt, die basale Operation einer Operation, die sich dann eben auch zu einem schließenden System schließt, ist die Entscheidung, also sind Entscheidungen. Organisationen reproduzieren sich durch Entscheidungen. Das ist der theoretische Ansatz. Während sich Gesellschaft durch Kommunikation reproduziert, reproduzieren sich Organisationen als Entscheidung. Aber man kann eben keinen großen Unterschied machen zwischen Funktionssystem und Organisation in der Hinsicht, dass beides autopoetische Systeme sind. Nur eben in völlig anderen Dimensionen sozusagen aktiv. Also man kann die auch nicht übereinander legen oder vergleichen. Organisation ist kein Funktionssystem und umgekehrt nicht.
Ja, ich hatte aber eben das mit der Krise eher auf das, auf Organisation, zumindest habe ich so in Erinnerung, mehr gelegt als jetzt hier. Hier bin ich wieder angesprochen, tatsächlich durch das, was Wissenschaft eben tut, also ihre Operation.
Ja, ganz genau. Jetzt ist er wieder weg von Organisation und jetzt ist er wieder ganz im Wissenschaftssystem.
Ich habe im Obst 185 den Satz unterstrichen. Der Effekt einer derart rekursiven Praxis ist jedoch eine Vergrößerung der Unbestimmtheit im Beobachtungsbereich. Ja, das haben wir schon mehrfach jetzt in dem Buch gelesen. Denn man kann schließlich das, was ein anderer beobachtet, nur noch dadurch feststellen, dass man beobachtet, wie er beobachtet. Exakt, das hat er auch die ganze Zeit ausgebreitet. Das heißt, mit Hilfe welcher Unterscheidung er beobachtet, der Möglichkeitsraum erweitert sich, indem man die Methoden, die Theorien, die Konditionierungen und schließlich sogar die Latenzen des anderen Beobachters zu unterscheiden lernt. Das, finde ich, bringt es sehr schön auf den Punkt, was in der Wissenschaft eben passiert. Ne?
Naja, jedenfalls ist es wieder seine Erkenntnistheorie, Beobachter beobachten, andere beobachten und viel mehr könnte man erkenntnistheoretisch nicht sagen. Interessanterweise schreibt er ja hier an einer Stelle, er erklärt, wie moderne Wissenschaft verfährt mit den Unterscheidungen und schreibt, die moderne Wissenschaft verfährt so. Jedenfalls schreibt ihre Erkenntnistheorie es ihr so vor. Also hier thematisiert er, dass die Wissenschaften eigene Erkenntnistheorien haben oder zumindest die Wissenschaft ihre Erkenntnistheorie hat. Und damit meint er nicht zwingend, also glaube ich, nicht zwingend seine Erkenntnistheorie.
Nee, an dieser Stelle würde ich dir unbedingt folgen wollen, ja. Da kommt später nochmal eine Aussage zu, jetzt auf den nächsten Seiten. Mal gucken, ob wir so weit kommen.
Ja, was immer so ein bisschen merkwürdig ist, warum er mit so komischen Metaphern wie dämonisch arbeitet. Also das findet sich ja bei ihm öfter, wenn er nicht von symbolisch, sondern diabolisch spricht. Und jetzt kommt auf einmal dämonisch ins Spiel und er verweist da auf diese von Descartes, Laplace und Maxwell, die haben alle drei die Figur des Dämons als Gedankenexperimente benutzt. Also der eine Dämon ist eben der, der irgendwelche Teilchen nach rechts und links sortiert und damit scheinbar Entropiegesetze verletzt. Also diese Figur des Dämonen ist eigentlich immer irgendwas nicht benennbares, geheimnisvolles, was man sich aber gedanklich vorstellt, irgendwie im Hintergrund wirkt. Und dass er das hier so auswälzt, das, ja, weiß ich nicht. Er hat da scheinbar einen Hang dazu, zu diabolisch und dämonisch.
Ja, ich weiß, ich kann das jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich sich so verhält, aber es lässt mich natürlich denken an diese, was macht denn die Wissenschaft? Die fragt ja immer auf jede Antwort, die gegeben wird, fragt sie ja immer wieder, ist es so? Ne? Und guckt nochmal genauer oder und nochmal feiner und nochmal aufgelöster und so weiter. Das einmal und dann denke ich eben an den Faust bin und an den Mephisto. Und ich bin ein Teil von jener Kraft, die nur das Gute will, das Böse schafft. Also so hier, ne? Ja klar, weiß man dann manche Sachen besser, aber schreibt er dann, das führt zu Ungleichheiten, Ungleichgewichten in anderen Systemen, ne? Weil es Marktchancen verbessert für den Produzenten, im Krieg, Ausbildungszeiten verlängert und so weiter. Vielleicht ist das damit
Ja,
so.
also das will er damit sagen. Ne? Er will damit sagen, dass man kann es zwar so sehen, dass die Wissenschaft immer nur ein Mittel ist für verschiedene Zwecke in den anderen Funktionssystemen. Aber das trifft nicht den gesamten Punkt, sondern Wissenschaft, indem sie durch sich selbst angetrieben autopoetisch operiert, macht eben noch mehr. Und sie bringt eben Ungleichgewichte in die Funktionssysteme. Also sie liefert praktisch was, wonach niemand gefragt hat. Und das erzählt Ungleichgewichte. Aber das kann man ja auch neutral beschreiben, ohne das einem Dämon oder dämonisch zuzurechnen. Ne? Dass das so ist, ist ja unbestritten. Ne? Wissenschaft irritiert viel mehr, als dass sie einfach nur, sagen wir mal, so ein Service-Shop ist, wo der Unternehmer hingeht und sagt, hier, ich habe das Problem, ich will dieses Produkt bauen, hilf mir mal. Ja, das auch, aber eben auch völlig anders, ne? Indem man die Kernspaltung rein wissenschaftlich entdeckt, hat man in dem Fall, also wissenschaftlich wurde Kernspaltung eine Woche vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges entdeckt. Und schon hat man was genau diesen Weltkrieg nachhaltig beeinflusst, nämlich die Angst davor, dass die Nazis, Deutschland war damals führend in der Physik und Kernphysik, eben irgendwann Atomwaffen einsetzen. Und deswegen das große Manhattan-Projekt mit Oppenheimer, um die amerikanische Atombombe zu haben. Und das hat die Gesellschaft nachhaltig verändert. Und da hat eben niemand nachgefragt nach so einer Superbombe, sondern die war eben einfach da, weil es möglich war, das zu machen.
Ja. Magst du weiterlesen?
Ja. Als Gesamtunternehmen Sinn ist die Gesellschaft ihren eigenen Bemühungen um Erkenntnis wehrlos ausgesetzt. Wenn demgegenüber heute ethische Bedenken diskutiert werden, ist das in einer fast lächerlichen Weise inadäquat. Nüchtern gesehen, der Ethiktank ist, wenn es sowas überhaupt noch gibt, nicht groß genug, um ethische Gesinnung an all die moralischen Schwachstellen unserer Gesellschaft zu leiten. Es geht letztlich um die Frage, ob und wie ein realitätsabhängiges System sich überhaupt dem Risiko aussetzen kann, sich an Möglichkeiten zu orientieren. Diese Frage enthüllt ein Problem nur, wenn man erkennt, dass ausgerechnet Erkenntnis keine Operation ist, mit der man Kontakt zur Realität gewinnen kann. Die Paradoxie auch dieser Erkenntnis liegt darin, dass auch sie es nicht besser machen kann, obwohl sie sich real kommunizieren lässt. Auch die Beobachtung dieser Beobachtung, auch die Beobachtung der konstruktivistischen Erkenntnistheorie in der Bemühung um Selbstreflexion bleibt Erkenntnis. Ob sie erfolgreich mit dem Symbol wahr kommuniziert werden kann, ist eine weitere Frage. Aber auch wenn dies geschieht, ist damit keine bessere Anpassung des Wissens bzw. der gesellschaftlichen Kommunikation an die durch Kognition nicht vermittelbare Realität erreicht. Die Erkenntnis selbst kann nur sich selbst rekonstruieren. Mit diesem Wissen geht es nicht, ohne Wissen geht es auch nicht. In die gesamtgesellschaftliche Reflexion kann diese Paradoxie nur mit dem Begriff des Risikos überführt werden. Sie erscheint denn dann als Risiko, sich an Wahrheiten zu orientieren. Ja, letztlich als das Risiko, die eigenen Kommunikation in ihrem faktischen Prozessieren der Orientierung an Möglichkeiten auszusetzen. Mit dem Begriff des Risikos liegt bereits die Frage seiner Kontrolle oder doch des relativ rationalen Umgangs mit Risiken auf dem Tisch. Aber es handelt sich hierbei, wie man jetzt leicht sehen wird, um eine hochinfektiöse Angelegenheit, da auch die Wahl der Formen des Umgangs mit Risiken sich an Möglichkeiten orientieren muss, also riskant ist. Sinn ist als Gesamt der Verweisung auf Möglichkeiten in einer Weise Medium der Kommunikation, dass jeder Versuch, sinnfrei zu kommunizieren, als sinnlos erscheinen muss. Daher kann die Gesellschaft, auch nachdem sie Wissenschaft ausdifferenziert hat, nicht aus dem, was sie weiß und kommuniziert, herausschlüpfen, um es von außen zu, man könnte nicht einmal sagen, beobachten. Es bleibt nur die Möglichkeit, die selbst produzierten Einrichtungen intern zu kontrollieren mit einem Wissen, was sie leisten und was sie nicht leisten. Es bleibt nur die Möglichkeit, Ausrufezeichen, des rekursiven Prozessierens. Und hierbei wird es einen Unterschied machen, wenn man von der traditionellen Sophrosyne, dem Wissen des Wissens und des Nichtwissens, übersetzt zur konstruktivistischen Reflexion, die sich eingesteht, dass die Evolution der Erkenntnis von ihren eigenen Realitätsbedingungen weg und nicht zu ihnen hinführt. Bis hier.
Danke, ja.
Also jetzt kommt er auf einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil jetzt eigentlich das Großthema Sinn wieder ins Spiel kommt. Also Großthema Sinn bei Luhmann ist Sinn das zentrale Medium der Gesellschaft. Er schreibt, als Gesamtunternehmen Sinn ist die Gesellschaft ihren eigenen Bemühungen um Erkenntnis, also der Wissenschaft, wehrlos ausgesetzt. Wenn demgegenüber heute ethische Bedenken diskutiert werden, ist das in einer fast lächerlichen Weise inadäquat. Und dieses fast lächerlichen Weise, ne, das ist wieder der alte Intimfeind Moral und Ethik für Luhmann, den er hier nochmal aufs Tablett hebt.
Ja, aber eben auch, ja, Habermas, eben das waren ja die Auseinandersetzungen. Aber direkt kurz, also der übernächste Satz, da habe ich an dich gedacht und von wegen ist der Mond nun da oder nicht. Nach der Fußnote 104, aber ich habe mir gerade noch markiert die Fußnote unter 3, ne, weil fast lächerlichenweise inadäquat. Oder um abzuschwächen, schreibt er in der Fußnote, man sieht zum Glück nicht die geringsten Ansätze zu einer kognitionsfreien und damit in gewisser Weise faschistoiden Ethik. Für ihn ist eben Wissenschaftler, ja, das, was ist der Fall, das ist leitend, ausschlaggebend und eben das Wissen, Erkenntnis, ja, soll ich das so sagen, sozusagen in ein ethisches Korsett hinein zu manövrieren und zu sagen, ha, es muss aber geprüft werden, ob das auch dem guten, großen Ganzen und so weiter dienlich ist und so weiter. Ich glaube, das will er damit markiert haben.
Ja, ja, ganz, ganz genau. Also das ist seine alte Frage oder dieses alte Thema, dass man das autopoetisch operierende, sich an wahr, falsch orientierende System nicht mit ethischen Maßstäben gängeln kann oder einhegen kann.
Ja. Oder verhindern.
Aber ich meine, man kann das ja auch formulieren, ohne in fast lächerlicher Weise zu sagen. Ne? Und dieses lächerlicherweise, das zeigt wieder, dass das was ist, an dem man sich abarbeitet. Und Moral und Ethik verwirft Luhmann ja nahezu total. Also Moral wabert für ihn als Sekundärcode in allen Funktionssystemen rum, führt eigentlich immer nur zum Konflikt mit der Unterscheidung zwischen Achtung und Missachtung. Und er hat der Ethik, was ja die Reflexionstheorie der Moral in seiner Theorie ist, der Ethik auferlegt, darüber nachzudenken, über die Kriterien, wann Moral eben nicht anzuwenden ist. Also wann man Moral besser nicht in Kommunikation einführt, weil es eben nicht produktiv ist, weil es eben zu keinen Lösungen führt. Das ist so sein ganz großes Thema.
Ja, zumindest reibt er sich da ordentlich dran. Aber jetzt...
Genau, er schreibt ja nüchtern gesehen, ne? Der Ethik-Tank, wenn es sowas überhaupt noch gibt, nicht groß genug, um ethische Gesinnung an die moralischen Schwachstellen unserer Gesellschaft zu leiten. Das ist so ein bisschen schwächer formuliert, aber ehrlich gesagt, da bin ich mir nicht so sehr sicher, ob das wirklich so ist. Also
ja, Entschuldigung.
Man kann doch gar nicht sagen, dass zum Beispiel ethisch der kategorische Imperativ von Kant nun so eine völlig schlechte und verdorbene Sache sei, dass das und dass das auch nicht funktioniere, das könnte man auch nicht sagen. Die Gesellschaft, zumindest bei uns, wird eben in Ethik unterrichtet, kennt den kategorischen Imperativ und ich kenne selbst genügend Leute, die sich danach versuchen zu richten. Ob das immer schärfer ist als die Logik der Systeme, also ob das immer schärfer ist, ob wahr oder unwahr oder Zahlen oder nicht Zahlen oder Recht oder Unrecht, da habe ich auch meine Bedenken. Aber dass man es so ganz aus der Operationsweise der Gesellschaft raus x'en kann, den kategorischen Imperativ, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Wenn wir es gerade sehen mit dem Klimaproblem. Luhmann hat sich ja an der ökologischen Kommunikation abgearbeitet und stellt eigentlich fest, ja, nee, da kann man nichts machen. Die Gesellschaft könne das gar nicht reflektieren, die Funktionssysteme, kein einziges kann das lösen und zusammen auch nicht. Und da weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht doch auch rein theoretisch mehr auf dieses ethische Moment in der Kommunikation setzen muss. Weil es gibt eben viele Menschen, die heutzutage weniger fliegen, aus ethischen Gründen.
Ja, zu vielem kann ich nicht gut was sagen. Nein, ich denke eben nicht, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie er hier gerade die Ethik verstanden haben will, der Begriff. Ein paar Seiten weiter, also ich habe so 10, 15 Seiten gelesen, kommt er ja noch darauf zu sprechen, dass die Ethik eine Naturwissenschaft war. Ja? Da habe ich ja auch kurz noch mal gestutzt.
Ja, das ist auch so eine Stelle, wo man eigentlich nur Kopf schütteln kann, was er damit...
Nein, es war, er führt das ja auch aus dort, aber da müssen wir warten, bis wir da sind. Aber
ja, da müssen wir warten.
Wie du sagst, mit der Ethik, ob dieser Tank voll genug ist, der Satz, der nach der Fußnote 104 im Text kommt, mit viel Kursivschrift, ja, also hervorgehoben. Es geht letztlich um die Frage, ob und wie ein realitätsabhängiges System sich überhaupt dem Risiko aussetzen kann, sich an Möglichkeiten, ethischen Möglichkeiten, zu orientieren. Er sagt mithin, finde ich, da drin irgendwie, dass es die Systeme untereinander, die einander ja jeweils Umwelt sind und das so machen, dass sich die nicht über eine, dass die eben ihre eigenen Autopoiesis, ihren Operationen eben
Ja, ja.
Makros folgen können und nicht überformt werden können mit irgendwie ethisch oder sonst was. Er will ja gerade.
Also, aber das ist nur seine Theorie, muss man dazu sagen. Ne? Also das ist ja nicht unbedingt möglich, sondern das ist seine Theorie.
Ethisches Verhalten von Individuen anführst, ne, mit, die eben nicht fliegen aus individuellen Gründen, dann sind wir ganz weit weg von der Systemtheorie. Ja? Dann sind wir wieder bei Subjekten, die überzeugt werden müssen, ethisch zu handeln. Ich glaube, das ist auch das, was er daran nicht mag. Und in der ökologischen Kommunikation ist mir eben hängen geblieben, diese Spott, mit dem er das beschreibt. Ja, wenn wir moralisch argumentieren, ja, die Wirtschaft muss, nein, die Konsumenten müssen, nein, die Politik muss, dass wir einfach nur einen schwarzen Peter hin und her schieben, aber nichts verändern.
Ja, 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 nur der Punkt ist an dieser ökologischen Kommunikation, dass er zwar sagt, ja, so, also moralisch oder ethisch geht es schon gar nicht, weil die Systeme laut meiner Theorie so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber er bietet auch überhaupt nichts anderes an. Er erkennt ja, dass es ein Riesenproblem ist. Also dieser Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Aber er sagt eben nicht, so könnte es gehen. Und wenn man dann heute, 40 Jahre später, mal in die Gesellschaft schaut, dann sieht man ja, im Moment, da ist ja eigentlich ziemlich viel passiert.
Ja, aber jetzt muss man fair bleiben, ja. Er sagt ja nicht, dass es nicht geht oder dass es nicht denkbar ist, sondern er hat ja im Untertitel des Textes ja tatsächlich gefragt, kann sich die moderne Gesellschaft eben auf diese Herausforderungen einstellen? Und das hat er versucht zu untersuchen und hat dann einfach da zu dem Fazit gekommen, dass es auf jeden Fall kein Funktionssystem gibt, was ausdifferenziert ist, aktuell, als er das geschrieben hat, was das irgendwie zum Thema oder zum Objekt eigener Operationen werden lassen kann. Und er stellt eben fest, dass Umwelt tatsächlich Systeme relativ wenig interessieren, sondern die orientieren sich an ihrer eigenen Autopoiesis und eben nicht, was für Nebenfolgen das hat.
Ja, was mir noch. Oh, warte mal, wir haben jetzt so ein Echo. Ich probiere dich mal leise zu stellen, ob das dann weg ist. Hallo, ja, jetzt ist weg. Also, was mir noch aufgefallen ist, er schreibt, also das Wissenschaftssystem orientiert sich an den Coden wahr und unwahr und schreibt dann, aber auch wenn dies geschieht, ist damit keine bessere Anpassung des Wissens beziehungsweise der gesellschaftlichen Kommunikation an die durch Kognition nicht vermittelbare Realität erreicht. Und da muss man wieder sagen, an der Stelle, ja, das ist seine soziologistische Erkenntnistheorie. Also das sehen anderen Wissenschaften deutlich, deutlich anders. Er hat das dann noch an einer anderen Stelle gesagt. Er sagt eben, durch Erkenntnis kommt man der Realität kein Stück näher. Und das kann man wirklich getrost auch mal in Zweifel ziehen. Also ich tue es jedenfalls.
Ja, aber hier, so wie Luhmann hier eigentlich seine Begriffe nutzt, verstehe ich die Sätze eben leicht anders. Dieser uralte Wunsch eben zur Realität, zu einer Wirklichkeit, zum Lösungsblatt für dieses Rätselheft Welt und Leben zu stoßen, das ist damit zurückgewiesen, sondern er sagt, das funktioniert nicht, ich habe das mir angeschaut und sage, das ist Konstruktion, was wir über die Welt sagen. Dass eine andere Disziplin das anders sieht, geschenkt, ja, die ein anderes Gegenstandsverständnis hat und so weiter. Es ist immer die Frage dann, was man wem, wie, wo drüberlegen kann. Aber nun, sein Thema hier, Gesellschaftstheorie, Soziologie, ist tatsächlich alles das, was passiert, so dass er sich eben auch aufgerufen fühlen darf, finde ich, sich dazu zu äußern. Und das bleibt eben dann immer jetzt hier seine neue Theorie, eben immer die Abgrenzung und dann eben auch immer dieses leichte Dissen auf die Tradition in der Hinsicht. Mehr lese ich da gar nicht rein.
Ja, ja, also das ist bestimmt so, dass er an der Stelle wieder seine Erkenntnistheorie stark macht. Und wenn er von Realität spricht, dann muss man ihm vielleicht zugestehen, dass er hauptsächlich aus soziologischer, über soziologische Realität spricht. Also an so einer Stelle spricht er eben nicht vom Mond oder von Sachen, die die Physik eher erforscht. Weil ich meine, an anderen Stellen nimmt er auch immer mal wieder Bezug auf die Physik. Vorhin hat er gerade gesagt, dass das Universum 10 hoch 18 Sekunden alt ist. Und das hat er eben nicht irgendwie angemerkt, dass man sowas nicht wissen kann, sondern das hat er eben draufgeschrieben und sagt, okay, das sagen mir die Physiker und davon gehen wir jetzt aus, weil das hat die Wissenschaft rausgebracht. Also ist es ja schon was, dass Wissenschaft, wenn sie nach ihrem Code operiert, eben auch was über gewisse Arten von Realitäten sagen kann.
Ja, natürlich ist doch der Satz gewesen auf 686, den ich vorgelesen habe, wie ein realitätsabhängiges System. Ja, also, und er spricht ja auch davon, eine Beobachtung, ich spreche von einer Beobachtung, nicht wenn die empirisch vorhanden ist, ja, ich die tatsächlich auch beobachten kann und eben nicht Mutmaßungen über was ein anderer denkt oder sowas, sondern wenn ich beobachten kann, wie jemand beobachtet, also wie Beobachter beobachten. Natürlich gibt es Realität, nur da immer müssten wir dann jedes Mal genau immer gucken, was ist gerade gemeint, denke ich. Und das mit dem Sinn, hast du völlig recht, das bringt er jetzt rein, aber da kommt es bestimmt noch konkreter auf den nächsten Seiten, denke ich mal. Es ist nur, er macht seine Argumente, seine These wieder stark, ja, jetzt gegen Ende nochmal. Es bleibt nur die Möglichkeit, Ausrufungszeichen, des rekursiven Prozessierens, ja, also die Selbstreferenz. Damit hat er ja aus seiner Perspektive diese uralte Frage eben aufgehoben, ne, immer das Durchdringen auf die wirkliche Wirklichkeit, an der ich mich dann orientiere und objektiv und all diesen Dingen, wo er sagt, machen wir mal weg. Wir stellen mal um auf Selbstreferenz. Ja, das sind nur noch Zirkelschlüsse, sagt er, ja, nein, eben nicht, weil wir temporalisieren es und so weiter und so weiter.
Ja, genau. Aber das Interessante ist ja, dass er in seinem Medium der natürlichen Sprache an der Stelle dann auch nicht weiterkommt. Also er sagt, okay, es gibt rekursive Prozesse, es gibt also selbstreflektive Prozesse, die dann irgendwelche Eigenwerte erzeugen. Also damit will er ausdrücken, ja, das ist eigentlich nur durch den eigenen Motor der sich schließenden Kommunikation getrieben, aber es stabilisieren sich Sachen. Aber es kristallisieren sich Sachen raus. Zum Beispiel Institutionen oder dass wir über sowas wie Demokratie sprechen und alle dasselbe meinen. Das kristallisiert sich raus. Aber das verwendet er dann so eine blumige Sprache, Eigenwerte dafür. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, er sagt eben nicht, was man damit machen kann. Er sagt eben nicht, wie komme ich genau auf die Eigenwerte. Also er kann an der Stelle eigentlich nur eine mathematische Metapher einführen und ihm fehlt ein formales System, um da eben mehr über solche Eigenwerte sagen zu können. Sondern er kann eigentlich nur, ja, irgendwie und irgendwas schwingt sich ein und er kann eben nur von Fixpunkten und Eigenformen, Eigenzuständen und sowas reden. Und das ist eben, ja, da ist eben Ende der Beschreibbarkeit mit natürlicher Sprache. Da müsste man versuchen, das irgendwie zu formalisieren, um dann strenger weiter daran anschließen zu können.
Ja, gute Idee. Und vielleicht müsste er nochmal ein ganzes Leben nehmen, um das zu machen. Aber ich habe eine Idee, also oder ich habe eine Fantasie davon, wie ich das verstehen soll, was er da sagt. Weil er ja immer wieder davon spricht, ja jetzt auch, dass sich eben das System Wissenschaft ausdifferenziert hat in Gesellschaft. Es ist nicht geplant worden, hey, wir bauen jetzt mal alles entlang der Regeln von Logik auf und so weiter, sondern es ist aus dieser eben ununterbrochen, aus rekursiven Kommunikationsoperationen bestehendes Ding Gesellschaft, in dem sich eben dann eben nicht als Alien, sondern eben in dieser Gesellschaft Wissenschaft ausdifferenziert hat und mit Problemen konfrontiert ist, orientiert am Code war, unwahr. Dafür muss man eine Antwort finden, die aber eben kommunikativ funktioniert in eben genau dieser Gesellschaft. So setzt sich das für mich.
Ja, also so kann man das durchaus beschreiben, obwohl er ja immer ganz bewusst die Frage nach dem Anfang ausklammert. Also er sagt immer, ja, wir können uns nicht fragen, wie das mit dem Code war und war angefangen hat. Das interessiert uns heute auch gar nicht mehr, weil wir wissen heute nur, dass es läuft und es läuft eben weiter. Und da, da habe ich immer so den Eindruck,
dass dem, ich sag mal, alltagsweltlichen Umgang mit Wahrheit und Erkenntnisfragen, ja, ist das Essen fertig oder, dem ähnelt es eben in manchem mehr als manchmal innerhalb der Wissenschaft das gern im Selbstbild, sag ich mal, so gesehen wird. Da fühle ich mich immer wieder hingestoßen, ja, und sehr viel Arbeit an Theorien, an Methoden und so weiter arbeitet ja gerade daran, dass das eben gut funktioniert, ein autopoetisches System Wissenschaft, was sich zwar in der Gesellschaft realisiert, aber eben den eigenen operativen, Regeln folgt, ja, eben orientiert ist an dem eigenen Code. Irgendwie miteinander verzahnt, aber irgendwie auch nicht wirklich, also das eine kann das andere nicht repräsentieren, das haben wir ja auch festgestellt.
Ja, nur ich, also das, was du ja sagst, das ist ja Wissenssoziologie. Er macht also eine wissenssoziologische Beschreibung. Er guckt eigentlich drauf, was passiert denn da operativ, wenn Leute sagen, sie machen Wissenschaft? Was machen die? Und die kommunizieren hauptsächlich. Und dann, aha, die kommunizieren entlang des Codes wahr, unwahr und entlang des Sekundärcodes Reputation. Ne? Aber ich bin mir da nicht so sonderlich sicher, ob man da wirklich alle Aspekte der, in Anführungszeichen, Natur der Wissenschaft fassen kann. Also es gibt ja zum Beispiel auch Philosophen, die darüber nachdenken, was Wissenschaft eigentlich ist, wie das Ganze funktioniert. Und einer, der der am längsten dran gearbeitet hat, was ich jetzt weiß, ist dieser Paul Hühne-Heuningen, also Professor aus Hannover und der Schweiz. Der hat mit dem Paul Feierabend auch sehr lange zusammengearbeitet in der Schweiz. Und der hat eben, glaube ich, ein 10-jähriges Projekt gehabt. Was ist Wissenschaft? Und das heißt Systematicity, also Systematizität. Und das setzt sich eben über so eine Familienähnlichkeit aus neuen verschiedenen Begriffen zusammen oder Formen zusammen. Und das ist eigentlich sehr, sehr hochinteressant, dass es eben auch nicht soziologische Überlegungen gibt, was das Wissenschaftsding eigentlich nun ist. Also das würde man jetzt als Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsphilosophie betrachten. Und wenn wir uns erinnern, der in seinem letzten Besuch bei uns, der Hartmut auch immer gesagt, naja, man muss das schon auch unterscheiden, Wissenschaftstheorie von Wissenschaftssoziologie. Und Luhmann macht eben Wissenschaftssoziologie. Und er kommt an viele Sachen der Wissenschaftstheorie eben nicht hin. Also, weil er eben nur den soziologischen Blick drauf hat.
Folge ich dir gerne. Ich lese mal weiter.
Sehr gut.
688, 9. Die in den vorangehenden Abschnitten angedeuteten Themen soziologischer Forschung über Wissen und Wissenschaft können hier nicht weiter ausgeführt werden. Ihr Kontext sollte jedoch genügen, um einige der verbreiteten Bedenken gegen einen Soziologismus im Bereich von Erkenntnistheorie zu besänftigen. Unser Ausgangspunkt war, dass man bei der Gründung von Erkenntnistheorie auf biologische, neurophysiologische oder bewusstseinsmäßige Operationen zwar nichts falsch macht, denn ohne diese Operationen kommt kein Wissen zustande, aber auch nicht sehr weit kommt, wenn man diese Systemreferenz empirisch ernst nimmt. Denn davon gilt es Milliarden von gleichzeitig und schon insofern kausal unabhängig lebenden Exemplaren, sodass diese Systemreferenzen nie zureichend erklären könnten, wie Wissen in Bezug auf das, was für das Wissen dann als übereinstimmend erfassbare Realität gilt, überhaupt zustande kommt. Will man dies erklären, muss man von Kommunikation ausgehen, das heißt die Systemreferenz Gesellschaft wählen. Die Erkenntnistheorie gerät damit in Abhängigkeit von Theorieentscheidungen, die in der Soziologie zu treffen sind und, wir argumentieren wieder zirkulär, nach Maßgabe der Erkenntnistheorie auch anders getroffen werden könnten, als es hier geschehen ist. Für die vorangehenden Analysen war entscheidend, dass die Gesellschaft nicht als eine kausal wirkende Oberinstanz angesehen wurde, die auf die Wissenschaft steuernd und dirigierend einwirkt, sei es von oben, sei es von außen. Ebenso wenig ist sie das Soziale in Individuen, die Sprachspiele Wittgenstein veranstalten oder Konventionen aushandeln, Bluhr und andere. Nur um dann in Abhängigkeit von dem zu geraten, worauf sie sich eingelassen hat. Die Gesellschaft ist nur das sich autopoetisch reproduzierende System aller anschlussfähigen Kommunikationen. Die Wissenschaft kann daher nur in Teilnahme an Gesellschaft kommunizieren, nur in Teilnahme an Gesellschaft ihre eigene Funktion erfüllen. Was immer sie tut, ist Vollzug von Gesellschaft. Das gilt auch dann, wenn sie innerhalb von selbstgezogenen Grenzen ihre eigene Autopoiesis konstituiert, das heißt, selbst festlegt, was für sie Elemente, Einheiten, Unterscheidungen sind. Es bedarf dazu einer indifferenten Kodierung, einer rekursiven Schließung des Systems. Aber Schließung ist auf allen Ebenen der Konstitution autopoetischer Systeme immer zugleich Einschließung. Damit verlagert sich das Problem der Abhängigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis von Gesellschaft in die Frage, wie die Gesellschaft die entsprechenden Diskontinuitäten ermöglichen und verkraften kann. Das gleiche Problem tritt in der Zeitdimension auf. Und hier hebt es jede teleologische Argumentation aus den Angeln. Die Forschung organisiert sich in zeitlimitierten Einheiten, in Perioden. Das setzt aber voraus, dass mit deren Ende nicht alles zu Ende ist oder nicht alles am guten Ende feststeht, sondern dass es irgendwie weitergeht. Entsprechend hat die Wissenschaft sich selbst als unendliches Streben nach Erkenntnis gefeiert und hat auf ein nicht ausschöpfbares Themenreservoir gesetzt. Gesellschaftstheoretisch liegt aber das Problem viel näher an den empirischen Operationen selbst, nämlich auch hier in der Ermöglichung von diesmal zeitlichen Diskontinuität. Jede Operation kann und muss irgendwann aufhören, entweder als Ereignis sogleich oder als Prozess nach dessen Ablauf. Mag er nun sein Ziel erreichen oder nicht? Nur für einen Beobachter stellt sich die Frage, was dann? Und nur für einen Beobachter des Beobachters stellt sich das Problem einer unendlichen Kontinuität, nämlich das Problem der Unterscheidung, die benutzt werden kann, um das Ende zu unterscheiden. Man weiß heute, dass dies eine nicht stationäre, Paradoxie involvierende und sie temporalisierende Logik voraussetzt. Es ist jedenfalls nicht nur ein Problem des irrationalen Entschlusses zur apodiktischen Bewertung des angestrebten Endes. Gesellschaft kann infolgedessen nicht in Anspruch genommen werden als letztinstanzliche Steuerung, die sich dann ja selber schließen, gleich einschließen müsste, noch als Repertoire von letzten Werten, die man ungetroffen von Kritik zitieren und zugrunde legen könnte, weil sie als unbestreitbar gehandelt werden. Aproismen dieser Art lösen sich auf in Fixpunkte, die in der Kommunikation, also a posteriori, zugrunde gelegt werden können. Ich mache mal einen Punkt gerade, ja?
Ja. Ja, da steckt ja wirklich eine ganze Menge drin. Das Interessante ist, der erste Vorwurf, den er hier vorbringt, nämlich da bezieht er sich auf, steht unten in der Fußnote, auf Walter L. Bühl für eine Revision der Wissenschaftssoziologie, der ihn offensichtlich mit einer sehr harschen Kritik konfrontiert hat, nämlich dem Soziologismus im Bereich von Erkenntnistheorie. Also das ist klar, ne? Also Luhmann arbeitet sich an Kant ab, sagt, nee, Vernunft a priori geht so nicht, arbeitet sich an Hegel ab, mit Geist sind wir auch nicht mehr einverstanden. Und er nimmt einfach seine soziologischen Prämissen, um daraus eine neue Erkenntnistheorie zu machen. Und insofern ist der Begriff Soziologismus gar nicht mal so verkehrt. Und das an die Luhmannsche Erkenntnistheorie auch in der Philosophie keiner groß angeschlossen hat, ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass das eben in der erkenntnistheoretischen Debatte keine so große Rolle spielt, sondern eben, ja, es ist Luhmanns soziologistische Version.
Naja, auf der anderen Seite, mir fällt spontan nur ein Reckwitz, was da vor 10 Jahren rauskam, wo ich dann vorne gelesen habe, wo ein bisschen ausbreitet, wo er startet, spricht er von einem, ich weiß den Begriff nicht mehr genau, sanften oder eingeschränkten oder Teil, Konstruktivismus. Ne? Also natürlich ist, also der Kern der Erkenntnistheorie von Luhmann in diesem Sinne ist ja, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, eben Konstruktion ist.
Und das ja, ist, aber ich meine, der Punkt, nicht, dass ein anderer Soziologe daran anschließen könnte, das ist ja klar. Aber die Erkenntnistheoretiker, also die Philosophie, haben eben daran nicht angeschlossen. Also es gibt ja eine lange philosophische Tradition. Die einen Kant-Experten, ja, dann Hegel und Erkenntnistheorie und Quine. Und aber unter den Leuten spielt Luhmann überhaupt gar keine Rolle.
Ja, aber wie gesagt, erkenntnistheoretische Fragen können wir nicht mehr outsourcen an die Philosophie. Da hatten wir auch nochmal, da können wir auch den Franz sonst fragen. Also ich meine, das ist vorbei. Tatsächlich geht das nicht mehr. Das machen die nicht mehr. Das war mal so, aber ist nicht mehr.
Das sehen die schon auch anders. Aber das ist Luhmanns Punkt. Ne? Luhmann hat ja irgendwann mal, haben wir hier vorgelesen, geschrieben, dass eben heute die Wissenschaften jeweils ihre eigene Erkenntnistheorie ausbilden. Und dass er jetzt eben eine aus Sicht der Soziologie macht, also aus Sicht des Wissens der Gesellschaft. Und um mal auf den Text einzugehen, er schreibt ja hier, unser Ausgangspunkt war, dass man bei der Gründung von Erkenntnistheorie auf biologische, neurophysiologische oder bewusstseinsmäßige Operationen zwar nichts falsch macht, hört, denn ohne diese Operationen kommt kein Wissen zustande, aber auch nicht sehr weit kommt, wenn man diese Systemreferenzen empirisch ernst nimmt. Also er sagt, wenn man mit der Theorie rangeht, dass Wissen in den Bewusstsein von Menschen sich bildet und auffällt, wenn da Kognition stattfindet, hätte man empirisch überhaupt keine Möglichkeit weiterzukommen, weil es gibt Milliarden verschiedene davon und jeder weiß was anderes. Und wie will man das erheben? Wie will man da weitermachen? Das ist so seine Generalthese, warum er sagt, so geht es nicht. Wir können über Wissen nur sprechen, wenn wir über das Wissen der Gesellschaft sprechen. Und wie sprechen wir über Gesellschaft? Das Ergebnis von Kommunikation, also genau wieder seinen Weg. Aber das gehen ja überhaupt nicht alle mit. Also es gibt ja den methodischen Individualismus, der eben genau auf diese einzelnen Bewusstseine kommt. Also es ist jetzt Hartmut Esser. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass nur weil der Luhmann sagt, das ist so, dass das unbedingt in der Soziologie von allen so gesehen wird. Da gibt es eben auch andere Schulen, die das anders sehen. Und deswegen schreibt er, die Erkenntnistheorie gerät damit in Abhängigkeit von Theorieentscheidungen, die in der Soziologie zu treffen sind. Und das ist genau der Soziologismus, den Erkenntnistheoretiker ablehnen werden. Und ich finde das hochinteressant. Ich werde mir diesen Walter Bühl habe ich mir einen Aufsatz von ihm besorgt, mal durchlesen. Also das ist, glaube ich, im Umgang mit Luhmann, gerade wenn man begeistert ist von Luhmann, hochspannend, dass man sich seine Kritiker auch durchlässt. Ja, einfach mal so genau das Gegenlicht zu sehen und nicht einfach zu sagen, ja, es liest sich schön, gefällt mir, machen wir so.
Klar, ist immer, das stimmt immer. Dass ich eine Menge lerne, wenn ich mir die Kritiker anschaue, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe damit, aber das wissen wir ja inzwischen, nicht so sehr ein Problem, was er da schreibt, weil er sagt ja eben nicht, aber wir müssen auch nicht immer alles problematisieren, er sagt eben nicht, wie ein Physiker seinen Gegenstand bestimmen soll, sondern er sagt nur, dass er eben sagt, wie es ein Wissenschaftler, ein Physiker eben macht, ist eben auch sozial hergestellt. Mehr sagt er gar nicht. Und ich lese diesen Text und auch da möchte ich an den Franz erinnern, als Reflexionstheorie und weniger als eine ausformulierte Erkenntnistheorie. Ne? Es ist eine soziologische Reflexionstheorie. Man kann, wenn man das eben tut, hier
naja, mal... Also das hat er anders geschrieben. Also Reflexionstheorie, also in Luhmanns Theorie ist Erkenntnistheorie die Reflexionstheorie oder eine Reflexionstheorie des Systems Wissenschaft.
Ja, eben. Also so, ja.
Wie er dann kommt, dass sich das Problem eben auf die Gesellschaft verlagert. Also damit verlagert sich das Problem der Abhängigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis von Gesellschaft in die Frage, wie die Gesellschaft die entsprechenden Diskontinuitäten ermöglichen und verkraften kann. Also was sind die Diskontinuitäten? Zum Beispiel, dass Wissenschaft eine ganz eigene Sprache herausbildet. Dass es also mit Begriffen und Fachsprachen arbeitet, die in der Gesellschaft fast gar nicht mehr anschlussfähig sind, obwohl es ja auch Kommunikation ist.
Und ich habe mich auch gefragt, was darf ich mir da drunter vorstellen hier gerade. Aber dann würde ich das Beispiel eher nehmen, was du hattest mit der Kernspaltung und der Atombombe. Ja, also das ist an nichts, was vorher war, anschlussfähig, was man an der thermischen Bomben oder sonst was hatte. Ne? In diese Richtung Diskontinuitäten. Also wenn das neues Wissen in der Lage ist, eben alte Gewissheiten komplett aufzuheben, sagen wir mal so.
Ja, diese Diskontinuitäten, da haben wir ja, glaube ich, vor 3 oder 4 Folgen drüber gelesen. Ne? Das hat er gesagt, dass Wissenschaft zum Beispiel, also sein Problem ist ja, dass Wissenschaft sich nur kommunizierend reproduziert, also mit den Operationen der Gesellschaft arbeiten muss. Und trotzdem stellt er fest, ja, da wird zwar Sprache verwendet, aber es wird eben eine Sprache verwendet, die in der Gesellschaft nicht mehr anschlussfähig ist. Das war so ein Beispiel für die Diskontinuitäten. Zum Beispiel, du könntest jetzt mit Luhmann nicht in den Supermarkt gehen. Wenn er vorliest, Selbstreferenz, Fremdreferenz, Autopoiesis, bist du einfach überhaupt nicht mehr anschlussfähig. Jedes Fach hat da seine Spezialsprachen, die es herausbildet. Und im Fall der Mathematik ist es ja völlig offensichtlich, dass das nicht mehr groß anschlussfähig ist, sondern dass es eine Spezialsprache der Wissenschaft ist.
Ja, aber er nimmt ja hier nur Anlauf, um dann eben unten hinzukommen. Vorletzter Satz hier, man weiß heute, also das heißt, ich weiß es heute, man weiß heute, dass dies eine nicht stationäre, paradoxie involvierende und sie temporalisierende Logik voraussetzt.
Das ist wirklich hochinteressanter Satz, weil es wiederum so eine Suggestivfunktion hat. Er schreibt nämlich nicht, ich weiß das heute und ich sage es euch, sondern er sagt, man weiß das heute. Also er tut so, als ob das... ob das jetzt Wissenschaft so sagt und das überhaupt gar nicht mehr bestritten werden kann. Und das Interessante ist, man muss sich mal überlegen, das ist also ein wissenschaftliches Buch über Wissenschaft, dass er als Fußnote einen Beatles-Song zitiert. Also die haben wohl mal gesungen, Your Inside is Out and Your Outside is In. Und das ist für ihn so eine Referenz oder ein Beleg für eine wissenschaftliche Behauptung. Und da muss man ja wirklich fragen. Also das kann ja echt nur passieren, wenn so ein Autor überhaupt keinen Lektor mehr hat. Und die Beatles haben eigentlich wirklich auch nicht verdient, egal wie man sie musikalisch bewerten mag. Aber dass sie mit Ranulph Glenville und George Spencer Brown und Francisco Varela in einem Atemzug genannt werden. Also das ist also völlig abgespacede Fußnote.
Ja. Und dann noch, dann läuft es wieder nochmal, Gesellschaft kann infolgedessen nicht in Anspruch genommen werden als letztinstanzliche Steuerung, die sich selbst ja dann selbst einschließen müsste, noch als Repertoire von letzten Werten, die man ungetroffen von Kritik zitieren will und so weiter, zugrunde gelegt werden können. Also nochmal, was ihm da ganz wichtig dran ist, wenn man mitgeht, wie er es beschreibt, ja, so sieht, dann sollte man noch diese Schlüsse
finden. Genau, also das ist ja auch völlig unbestritten, dass Gesellschaft als wenn man so nehmen will, umfassendes System Wissenschaft nicht steuern kann. Genauso wie Gesellschaft Wirtschaft nicht steuern kann. Genauso wie Gesellschaft Recht nicht steuern kann. Das ist genau der Kern. Interessanterweise schreibt er dann in dem letzten Satz, den wir gelesen haben, A Priorismen dieser Art lösen sich auf in Fixpunkte, die der Kommunikation zugrunde gelegt werden können. Da ist wieder diese Sprachlosigkeit. Ne? Also Fixpunkte sind in der mathematischen Systemtheorie ein streng definierter Begriff. Damit kann man wirklich arbeiten und folgern und rechnen. Aber er kann das nicht. Er sagt nur, ja, irgendwas so wie Fixpunkte ist es. Durch viel Kommunikation rekursiv stabilisieren sich Punkte, die sind dann fix, das sind diese Fixpunkte. Aber rein theoretisch ist das jetzt eine leere Aussage. Er sagt nicht, wann es genau diese Fixpunkte gibt, was man damit genau machen kann. Da fehlt Formalismus dafür.
Ich habe das so gelesen, dass er damit beobachtbare Praxis beschreibt. Ja, wiederum Henne und Ei eher, ja, also das sozusagen diese Werte, noch also von Werten, die man ungetroffen von Kritik, ja, das Gute oder sowas zitieren, zugrunde legen könnte, als sie unbestreitbar gehandelt werden könnten, die sind nicht a priori da, ja, an denen kann ich mich nicht orientieren, sondern da sagt er, nee, die lösen sich auf in Fixpunkte, die nachher in Kommunikation, ja, wenn das beobachtet worden ist, dann zugrunde gelegt werden können. Nur dann erst.
Semantik. Ganz genau, so, das will er ausdrücken und er bezieht sich hier mit den Apriorismen, das kommen wir wahrscheinlich heute noch zu, eben auf Kants Vernunft, die Kant a priori gesetzt hat. Und er sagt, sowas können wir nicht mehr machen. Kann sein, dass sich Vernunft herausbildet, kommunikativ als Fixpunkt, aber wir können nicht einfach postulieren, das sei so.
Ja, und ich kann auch nachher erwarten, dass eben vernunftgeleitet doch darüber hier zumindest in der Wissenschaft diskutiert wird. Aber ich kann das eben nicht, ja, exakt genauso. Dann wärst du jetzt dran, wenn wir damit durch sind.
Genau, ich lese weiter. Ebenso wenig kann die Gesellschaft als Oberinstanz der Erkenntnis ihrer selbst gedacht werden. So, als ob es um eine Nachfolgeposition für Gott oder für die Vernunft gehe, die alles und auch sich selber beurteilen zu können meinte. Auch Erkenntnis der Gesellschaft ist eine Operation in der Gesellschaft. Als Operation des Beobachtens und Beschreibens hat sie, wenn sie stattfindet, eine Wirkung, ein Resultat. Gleichzeitig ist aber, wenn sie stattfindet, auch beobachtbar, dass sie stattfindet. Jede Operation hat damit eine Doppelwirkung. Sie erzielt eine Wirkung, die ihrer Funktion entspricht oder sie verfehlt, und sie setzt sich dadurch der Beobachtung aus. Da dies im Zuge der autopoetischen Reproduktion des Kommunikationssystems Gesellschaft zugleich geschieht, ist eine sequentielle Koordination dadurch unterlaufen. Man kann nachher erneut über die Diskrepanzen zwischen Erkenntnisbemühung und der Beobachtung dieser Bemühung kommunizieren, aber nicht ohne, dass auch dies sich nur wieder der Beobachtung aussetzt. Die Realität der Gesellschaft verbirgt sich in der Gleichzeitigkeit von Operation und Beobachtung. Sie ist, was geschieht. Sie ist nichts anderes als die autopoetische Reproduktion des Kommunikationssystems Gesellschaft. Sie lässt sich dadurch beobachten, aber nur dadurch, dass dies geschieht, also nur dadurch, dass eben dies sich der Beobachtung aussetzt. Und nichts anderes gilt für das, was soeben gesagt wurde. Als nicht weiter auflösbares Problem bleibt dann das rekursive Beobachten des Beobachtens. Kein Beobachten kann, so lautet die These, sich der Beobachtung entziehen. Es mag unbeobachtbare Beobachter geben, aber die können getrost ignoriert werden. Erkenntnistheoretisch gesehen tritt mithin die Annahme eines rekursiv operierenden, eigene Beobachtung prozessierenden Systems an die Stelle, wo früher das Subjekt die Funktion hatte, sich selbst über a priori geltende Bedingungen des Erkennens zu vergewissern. Damit werden die Bedingungen der Möglichkeit einer solchen Rekursivität erkenntnistheoretisch relevant und dies nicht nur auf der strikt operativen Ebene des Structural Drift der Kommunikation, sondern auch auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen. In der geläufigen Wissenschaftssoziologie verstecken diese Voraussetzungen sich unter einer Art Normalitätsprämisse, die dem Soziologen die Möglichkeit bietet, normale und abweichende Wissensproduktion zu unterscheiden. Die Normalität wird dann möglicherweise sozialisationstheoretisch, also durch Übergang in eine andere Systemreferenz erklärt. Durch die hier vorgeschlagene Abstraktion der Gesellschaftstheorie kommt man zur Auflösung stärkeren Problemstellungen, die sich besser eignen, klassische Probleme der Erkenntnistheorie aufzugreifen und zu reformulieren. Reicht mal bis hier.
Ja, danke. Jo.
Also in Luhmanns Hauptthema, und das kommt eigentlich immer wieder, das ist sein Verlieren in Rekursion. Das, also ein Sich-Verlieren in Rekursion. Er schreibt also auch, Erkenntnis der Gesellschaft ist eine Operation in der Gesellschaft. Also er kommt immer wieder zu der Figur, dass sich die Katze in den Schwanz beißt, und schreibt: Da dies im Zuge der autopoetischen Reproduktion des Kommunikationssystems Gesellschaft zugleich, dreimal unterstrichen, geschieht, ist eine sequentielle Koordination dadurch unterlaufen. Also dieses zugleich ist für ihn das Wichtige, dass eine Kommunikation ihren Zweck erfüllt, dass sie irgendwelche Informationen in Form einer Mitteilung kommuniziert, aber auch gleichzeitig beobachtbar ist. Und diese Gleichzeitigkeit fuchst ihn. Also da sagt er, man könnte das vielleicht steuern, wenn das alles schön geordnet nacheinander gehen würde, aber mit der Systemreferenzgesellschaft funktioniere das eben nicht.
Ja, aber das ist doch aus seiner Position heraus einfach sehr, sehr gut beobachtet, ne? Der Satz davor gehört dazu, ne? Also Gesellschaft, hier die Kommunikation. Sie erzielt eine Wirkung, die ihrer Funktion entspricht oder sie verfehlt und setzt sich dadurch der Beobachtung aus. Und das ist eben gleichzeitig.
Naja, aber eben, eben nicht. Zum Beispiel, ich beobachte. Ja, aber wenn du jetzt irgendwas kommunizierst, ne? Du hast jetzt was gesagt, du hast einen Satz gesagt und willst diese Information rüberbringen. Das muss man schon erstmal zu Ende beobachten, um dann anschließen zu können. Also das ist ja sehr wohl temporalisiert. Das geht ja eben sehr wohl eben nicht zugleich. Es geht bei ihm, also in der Interaktion ist das klar, dass das nicht zugleich ist. Bei ihm ist dieses zugleich, kommt durch die Gesellschaft, weil alle Milliarden Bewusstseine auf einmal da drauf gucken. Und wenn er dann seine temporale Körnigkeit noch ein bisschen auflöst, dann erscheint ihm dieses zugleich. Aber natürlich schreibt Luhmann erstmal ein Buch, dann geht es in den Druck und dann wird es gelesen und danach wird an das angeschlossen, was er geschrieben hat. Und nicht zugleich.
Ja, nee, ich verstehe das zugleich eher ähnlich wie beobachten als Einheit der Differenz von unterscheiden und bezeichnen. Ja, also das ist zugleich. Ein derartiges zugleich lese ich.
Ja, gleichzeitig hat er in dem Satz davor, ne? Also wir können ja mal den ganzen Absatz nochmal lesen. Als Operation des Beobachtens und Beschreibens hat sie, wenn sie stattfindet, eine Wirkung, ein Resultat. Also das ist jetzt die Kommunikation. Gleichzeitig ist aber, wenn sie stattfindet, auch beobachtbar, dass sie stattfindet. Also das ist sein Punkt. Und wie gesagt, in der schriftlichen Kommunikation, und er geht ja darauf aus, dass wissenschaftliche Kommunikation, hauptsächlich schriftgebundene, sehr an Formalia orientierte Kommunikation ist, ist es eben schon so, dass zuerst mal dieser Artikel geschrieben werden muss und publiziert werden muss, bevor man ihn beobachten kann. Und das ist ja, da ist ja der, dieses gleichzeitig schon ziemlich aufgelöst. Also er muss schon mit einer, er muss also mit einem ziemlichen Weitwinkelobjektiv drauf gucken auf Gesellschaft, um das noch als gleichzeitig sehen zu können.
Ich bin, ja, ich will mich nicht zanken und ist ja auch nicht so ein wichtiger Punkt, aber ich denke halt, auch wenn wir einen Luhmann lesen, jetzt hier einen Text, dass wir gleichzeitig im Text drin sind und hier uns unseren Sinn darauf machen, dass wir aber gleichzeitig eben auch beobachten, was wir denn da lesen, sodass wir merken würden, wenn da auf einmal ein Satz drin ist und ich sage, der steht unter Drogen, der Mann oder sowas, ja. Obwohl er gerade die Intention hat hier, die man ja verfehlen kann oder der Funktion entspricht, mich beispielsweise zu informieren über Rekursivität oder sonst was, dass ich den gleichzeitig beobachte, während das, also sich die Kommunikation, auch wenn die vor 30 Jahren oder 25 geschrieben ist, ich jetzt eben mich dem aussetze, hier Mitteilung verstehen.
Ja, aber wie gesagt, vor 30 Jahren geschrieben. Aber weil du sagst, ob er Drogen genommen hätte, also wenn er Drogen genommen hätte, bei dem vorherigen Fußnote, wo er die Beatles zitiert hat, dann wäre es LSD gewesen. Also so viel können wir sagen. Wenn Drogen im Spiel waren, dann wäre es zeitgemäß LSD gewesen.
Passt. Aber das ist für mich ja eben Beschreibung, so wie er beobachtet Gesellschaft und Kommunikation und jetzt nichts großartig
Ganz
rauszuheben.
unten auf der Seite 690, da wird es wieder sehr interessant. Also ich lese das mal vor. Erkenntnistheoretisch gesehen tritt mithin die Annahme eines rekursiv operierenden, eigene Beobachtung prozessierenden Systems an die Stelle, wo früher das Subjekt die Funktion hatte, sich selbst über a priori geltende Bedingungen des Erkennens zu vergewissern. Also das ist jetzt genau sein Gegenentwurf zum Kantschen Subjekt und zum Kantschen a priori Figur der Vernunft. Dass genau an die Stelle, wo das Subjekt ist, jetzt das System tritt mit dieser rekursiven Operation. Und deswegen sagt er ja auch oft, dass es eben diese Rationalität an sich nicht gibt in seiner Theorie, sondern nur eine Systemrationalität. Jedes der Funktionssysteme hat ihre eigene Rationalität und es gibt keine umfassende gesellschaftliche und bewusstseinsmäßig schon gar nicht Rationalität. Das ist seine These. An der Stelle sagt er, wir müssen vom Systemreferenz-Subjekt umstellen auf Systemreferenz-Gesellschaft, eben ein rekursiv operierendes System.
Ja. Exakt. Dann lese ich weiter, ja? Voraussetzung alles rekursiven Beobachtens von Beobachtungen ist, dass sich ein hinreichendes Überlappen von Gegenständen von beobachtbaren Einheiten herstellen lässt. In der Erkenntnistheorie wird Objektivität oft durch Reproduzierbarkeit der entsprechenden Wahrnehmungen definiert. Reproduzierbarkeit setzt aber Abstraktion, setzt ein Absehen können von Verschiedenheit voraus. Dies wiederum ist nur möglich, wenn und soweit Identitäten gebildet werden können, die gegen Verschiedenheiten hinreichend indifferent sind. Schon diese Formulierung mag genügen, um zu belegen, dass solche Einheiten nicht als ontisch vorgegeben angesehen werden können. Sie sind offenbar ein Artefakt, eine Konstruktion, die sich im faktischen Operieren des rekursiven Beobachtens von Beobachtungen herstellt oder, wenn dies nicht geschieht, den Prozess selbst beendet. Nur so lässt sich denn auch postulieren, dass die Art der Einheitsbildung mit Strukturen des Wissenschaftssystems und mit deren Evolution in beschreibbarer Weise variiert, sei es im Sinne einer größeren Distanz zu den Identitäten, die sich schon aufgrund der Neurophysiologie des menschlichen Wahrnehmungsapparates annähernd übereinstimmend bilden, sei es im Sinne einer Steigerung des Auflöse- und Rekombinationsvermögens. Die Art, wie der Erkenntnisprozess sich Identitäten beschafft und als Wissen kondensiert, hat sicher vorsprachliche Wurzeln in einer Biologie der Kognition. Für das, was sich im Laufe der soziokulturellen Evolution als Wissen ausbildet, ist jedoch das Kommunikationssystem Gesellschaft die entscheidende Systemreferenz. Die Besonderheit dessen, Was wir als wissenschaftlich erarbeitetes Wissen kennen, ergibt sich schließlich aus einem besonderen Tatbestand, nämlich aus der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems und hier speziell der Ausdifferenzierung eines Funktionssystems Wissenschaft in der Gesellschaft. Die Gesellschaft selbst ist in dieser Phase ihrer Evolution dann die Einschließung der Schließung dieses Systems. Mithin ist funktionale Differenzierung derjenige Eigenzustand des Gesellschaftssystems, der sich im rekursiven Beobachten des Beobachtens des Beobachtens als stabil herausgebildet hat. Die Beobachtung dieser Gesellschaft beobachtet zunächst die Differenz der indifferenten Kodierung. Sie unterscheidet zunächst etwa Wissenschaft und Recht, kognitive und normative Kodierungen oder auch Wissenschaft und Religion, Wissenschaft und Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, ja sogar Wissenschaft und Erziehung. So diskriminieren zu können, ist inzwischen ein Erfordernis der Teilnahme an der modernen Gesellschaft. Gewiss, wer es nicht schafft, schafft es nicht. Für die Fortsetzung der Operationsweise der Gesellschaft, die wir als die unserer Zeit kennen, ist jedoch das Mitziehen entsprechender Bewusstseinslagen unerlässlich. In diesem Sinne operiert die Gesellschaft, wenn überhaupt, immer schon bewusstseinsangepasst. Ein Beobachter, der diese Sachlage beschreiben will, muss eine doppelte Systemreferenz zugrunde legen, muss ein autopoetisches System in einem autopoetischen System, muss Wissenschaft in der Gesellschaft erkennen können. Das macht die Theorie kompliziert. Aber nur so kann man hoffen, bei einer weiteren Ausarbeitung dieser Theorie das Raffinement zu erreichen, dass klassische Epistemologien mit Recht als Maßstab für jede mögliche Nachfolge etabliert haben. Wenn ein Gesellschaftssystem sich in der beschriebenen Weise Wissenschaft leistet, gerät das, was dann noch als Rationalität behauptet oder als Ethik postuliert werden kann, unter besondere Anforderungen, die zu Traditionsbrüchen führen. Der Glaube an die eine Rationalität zerbricht und wird im Zerbrechen als Korrelat vergangener Gesellschaftsinformationen sichtbar. Rationalität kann nur noch als Systemleistung begriffen werden und divergiert dann je nach Systemreferenz. Es hilft nicht, sich das Ausmaß dieser semantischen Katastrophe zu verhehlen und sich mit Reparaturen oder mit Reprisen zu helfen, etwa nach wie vor auf so etwas wie Vernunft als eine menschliche Fähigkeit zu setzen, die nur in alter Weise gegen Korruption oder in neuer Weise gegen Beherrschung durch andere gesichert werden müsste. Wenn man davon ausgeht, dass Rationalitätskonzepte ebenso wie eine ethische Reflexion auf Bedingungen menschlicher Achtung bzw. Missachtung sich nur in der Gesellschaft entwickeln können, spricht viel dafür, dass evolutionäre Strukturbrüche sich auch hier abzeichnen müssen, ja, dass keine wie immer hochgehaltene Semantik davon verschont bleibt. Ich mache mal einen Punkt.
Ja.
Ja, da macht er.
Wo waren wir? Ja, interessanterweise fängt er ja schon an, von der Biologie der Kognition zu sprechen. Das hat er auch in dem letzten Abschnitt gemacht, dass er sagt, ja, schon, es braucht Biologie, es braucht Bewusstsein, damit das überhaupt realitätsgebunden sein kann. Aber diese Systemreferenz, Bewusstsein, reicht eben nicht, um Wissenschaft zu beschreiben, sondern man muss auf die Systemreferenz Gesellschaft wechseln. Er schreibt dann weiter, für das, was sich im Laufe der soziokulturellen Evolution als Wissen ausbildet, ist jedoch das Kommunikationssystem Gesellschaft die entscheidende Systemreferenz. Die Besonderheit dessen, was wir als wissenschaftlich erarbeitetes Wissen kennen, ergibt sich schließlich aus dem besonderen Tatbestand, nämlich aus der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems. Also hier macht er an, also im Prinzip sagt er an der Stelle eigentlich überhaupt gar nichts Neues, sondern er penetriert seine These, dass es eben nur Wissenschaft nur denkbar ist als ein Subsystem in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Das haben wir ja schon an 500 anderen Stellen so gehört. Ne? Das ist seine Theorie und das kommt eben wieder. Da ist jetzt an der Stelle noch überhaupt nicht viel Neues drin, sondern eigentlich immer wieder dasselbe Thema, was wiederholt wird.
Ja, schon, hast du recht. Aber er will ja darauf hinaus, dass das einfach beobachtbar ist als Wirklichkeit. Ne? Also, dass wir in der Moderne hier in einer funktional differenzierten, also dass die Gesellschaft so zu beschreiben ist, als funktional differenziert mit Funktionssystemen, dass das beobachtbar ist. Und das scheint stabil zu sein, tragfähig. Ja, es macht eine Menge möglich, gerade hier an Kommunikation in einer mittlerweile global nur noch zu verstehenden Gesellschaft. Obwohl jemand wie du beispielsweise so viel dagegen einzuwenden hat, wenn er denn argumentiert und versucht, dahin zu kommen. Oder also weißt du, du weißt, was ich sagen möchte damit. Er sagt, das ist so, ja.
Und jetzt ja, aber das ist ja da, wenn er das so sagen, also ja, das könnte man so rauslesen, dass er das so sagt, ne? Das widerspricht ja aber seiner eigenen Theorie, dass es kein das ist so mehr geben kann, sondern dass das eigentlich nur in Kommunikation rekursiv konstruiert werden muss. Und es gibt eben eine ganze Menge wissenschaftlich informierte Beobachter, die sagen, nee, so ist eben nicht. Wir leben eben nicht in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Das ist ja jetzt nicht was, wo man sagt, ja, das Thema ist durch, genauso wie, keine Ahnung, klassische Mechanik mal durch ist oder so, ne? Sondern das sagt er und er betont immer wieder, dass man das so sehen muss, wenn man nur richtig hinschaut.
Ja, bin ich ja ganz bei dir. Und ich sage das ja dann immer eben auch sehr aus der Perspektive hier der Systemtheorie, die wir ja gerade lesen. Aber wir haben ja eben auch lesen können, dass es eben nicht notwendig ist, dass darüber in irgendwie geartete Art von Konsens geben muss. Solange hier die Theorie, also Methoden angemessen, korrekt anwendet und das Denken, die Theorie, das Schreiben sich orientiert an den Werten eben wahr, nicht wahr, ist das eben ein Satz, der so ein Buch, was eben auch so geschrieben werden kann und ist eben Wissenschaft, ne? Das widersprochen werden kann und so weiter, geschenkt. Das ist doch ganz wichtig gewesen, eben zu sagen, nein, es ist nicht nur das Wissen oder wahr, wo dann in der gesamten Wissenschaft Konsens drüber besteht.
Ja, aber wenn er dann schreibt, also er macht Systemtheorie stark, funktionale Differenzierung, und dann schreibt er, so diskriminieren zu können, ist inzwischen ein Erfordernis an der Teilnahme der modernen Gesellschaft. Gewiss, ja. Wer es nicht schafft, schafft es nicht. Ja, aber kann man gegenbeobachten, kann man sagen, Hartmut Esser beobachtet nicht so, Hartmut Esser nimmt aber an moderner Gesellschaft teil.
Ist nein, sogar nein.
Tätig.
Nein, der Hartmut Esser macht das schon genauso wie der Niklas Luhmann hier.
Nein.
Das soll heißen, so lese ich den Satz, ja, es soll heißen, wenn ich eine wissenschaftliche Frage habe, ja, warum funktioniert, sagen wir mal, eine Heizung nicht, dass ich nicht zum Pastor gehe, ja. Ich habe begriffen, funktional differenziert, ich gehe zu einem Installateur, einem Sanitärfachmann. Ich habe begriffen, wenn ich Bauchweh habe, ich gehe in ein Krankenhaus. So offen lese ich diesen Satz. Ja, wer das nicht begriffen hat, der kann an der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen. Wer etwas lernen will, liest nicht von Flat Earthern die Bücher, sondern geht in die Schule.
Ja, aber dass du, wenn du krank bist, zum Arzt gehst und wenn du Hunger hast, zum Bäcker und wenn du mit was nicht einverstanden ist, zum Rechtsanwalt, das ist ja nicht so, um das zu machen, muss man nicht die Theorie der funktional differenzierten Gesellschaft kennen oder wissen. Es vollzieht sich eben. Und Soziologen beschreiben das eben auch anders. Also das, was du jetzt gesagt hast, wenn man was essen will, geht man zum Bäcker, oder wenn man das machen will, geht man dahin. Das beschreiben andere mit einer völlig anderen Theorie. Und zu sagen, ja, man muss aber meine Theorie sehen und so differenzieren in die funktionale Differenzierung, um an moderner Gesellschaft teilzunehmen, das ist schon ein bisschen überzogen.
Nee, er hat nur gesagt, so diskriminieren zu können, ja, also zu erkennen, dass es sozusagen jetzt für gewisse Funktionen und Aufgaben im Systeme, Subsysteme, Organisationen und so weiter gibt und ich nicht mehr mit allem, was ich habe, erstmal zu Mama renne und sage, was machen wir jetzt? Das, also wirklich so offen habe ich das hier gelesen.
Ja, interessanterweise ist so in der nächsten Seite, schreibt er, ein Beobachter, der diese Sachlage beschreiben will, also zum Beispiel ein Soziologe, muss eine doppelte Systemreferenz zugrunde legen, muss ein autopoetisches System, bla bla bla, muss Wissenschaft in der Gesellschaft erkennen können. Also dreimal muss, obwohl es ganz viele empirische Beobachtungen gibt, wo das Leute eben nicht machen und trotzdem Gesellschaft beschreiben. Also zum Ende seines ganzen Textes mit Wissenschaft der Gesellschaft wird er so immer härter. Das geht nur so und nicht anders und man muss das tun. Das ist ja eine wissenschaftlich schon ziemlich krasse These, dass man irgendwas genau so und nicht anders machen muss. Gerade für jemand, der Kontingenz immer wieder so hochhebt.
Ja. Aber hier, du alter Quantenphysiker, irgendwie, da gibt's auch viele Dinge. Da kann man sozusagen alltagsweltlich kommt man da nicht weit. Ich verstehe das, aber das ist inhaltlich ein äußerst spannender Absatz, den du da gerade gelesen hast. Ne? Ein Beobachter, der diese Sachlage beschreiben will, muss eine doppelte Systemreferenz zugrunde legen. Und zwar eben ein autopoetisches System, ja, mit allen Eigenschaften eines autopoetischen Systems, in einem autopoetischen System, muss Wissenschaft in der Gesellschaft erkennen können. Und das korrespondiert ja mit dem, was er vorher gesagt hat, dass sich Wissenschaft ausdifferenziert hat in der Gesellschaft und seine Systemreferenz ist Gesellschaft. Ich muss also einmal die Systemreferenz des Systems Wissenschaft, wenn ich Wissenschaft beobachte, heranziehen, im Blick halten, aber eben auch, dass Wissenschaft in der Gesellschaft stattfindet, die Gesellschaft, also die Systemreferenz Gesellschaft eben alle Kommunikation nehmen. Und das sagt er ja dann einfach nur im Abschluss hier dann, das macht die Theorie kompliziert. Eben, dass eben permanent diese Bälle alle in der Luft zu halten und nicht zu sagen, ja nein, jetzt habe ich es, weil es ist genau das, sondern immer wieder zu denken, Moment. Das,
naja, also das macht eine Theorie schon kompliziert. Ne? Aber was du gerade gesagt hattest, man muss eben keine autopoetischen Systeme überall sehen. Man kann das auch anders modellieren. Autopoesis, autopoetische Systeme und Gesellschaft ist nicht ein zwingendes Konstruktionsmittel. Man kann es so konstruieren, man kann es aber auch anders konstruieren. Und man muss gucken, was sich besser bewährt.
Ja, was soll man da sinnhaft gegen sagen? Nichts. Natürlich hast du damit, das stimmt. Vor allem, wenn man es eben in einigen Dingen hier dem Luhmann folgt, ja, dann ist das doch selbstverständlich, klar. Wenn es besser, dann ist ja hier kein Gebetbuch.
Ich lese mal noch einen Abschnitt weiter, gell?
Ich muss nur kurz gucken, ja, weil es hier doch noch eine Menge war. Geschriebenerweise postuliert. Ich hatte auf der Seite vorher noch markiert, aber ist das überhaupt wichtig? Auf der Seite 691, die Fußnote 109. Ach so, nee, das ist eigentlich, sind wir schon über den Punkt hinaus. Und sonst, von der Zeitung, Gesellschaft. Naja, und das ist schon ein wichtiger Satz hier eben für Luhmann, wo die Fußnote unter 111 dran hängt. Rationalität kann eben nur noch als Systemleistung begriffen werden. Und divergiert dann je nach Systemreferenz. Eben auch herausfordernd. Ja, ich muss dann eben immer mitdenken oder mit versuchen zu kommunizieren, wo ich denn gerade bin. Also was meine Systemreferenz gerade ist. Sonst kann man mir ja kaum mehr folgen.
Ne? Ja, zumindest ist das genau seine These, dass es keine Gesamtrationalität mehr gibt für die Spezies Mensch oder für die moderne Gesellschaft, sondern dass es eine Rationalität des Rechtssystems gibt, dass es eine Rationalität des Wirtschaftssystems gibt, dass es eine Rationalität des Wissenschaftssystems gibt.
Aber alle in der Gesellschaft.
Ja, genau. Nur diese eine Abbildung. diese eine a priori kantische Vernunft für Menschen teilt sich eben auf in 9 verschiedene Vernünfte für Funktionssysteme. Das ist eigentlich so die These, die er stark macht.
Ja.
Und da gehen ja ganz, ganz viele Menschen nicht mit, ne? Also wenn wir jetzt hier einen Ethiker unter uns hätte, der würde im Kreis springen an der Stelle, ne? Sondern Ethik, also ich habe letztens einen Philosophen gehört, der sagt, Ethik ist, und das stimmt wahrscheinlich sogar, ist die Königsdisziplin der Philosophie. Und sie arbeitet eben mit Urteilen, also nicht mit Thesen und Begriffen, sondern da kommt alles aus der Philosophie zusammen und schafft Urteile. Und diese Ethiker lassen überhaupt gar keinen Zweifel, dass das über allem anderen steht.
Ja.
Ja, Luhmann war eben kein Ethiker, ne? Also man hat ihn nicht als einen Ethiker wahrgenommen und er arbeitet sich eben konstant an der Ethik ab. Ja.
Ja, ich sag mal, es klingt nach Rückzugsgefechten, was die Ethiker da teilweise kämpfen, aber Wurst wie Käse, das ist nicht unser Thema gerade, ja.
Wo waren wir denn? Ja, also insofern ist es ja schon ein interessantes Thema, ne? Also gerade wenn Luhmann immer über irgendwas spricht, was eigentlich nicht seine Profession ist oder nicht seine Hauptrichtung, dann wäre es genau interessant, jemand von dieser Fraktion mit zu befragen und ins Boot zu holen. Also wenn man zum Beispiel das Recht der Gesellschaft liest, ist es eigentlich gar nicht mal verkehrt, wenn man einen Rechtsanwalt oder einen Richter dabei hat, der sich dafür interessiert. Bei das Recht der Gesellschaft ist es gar nicht so erforderlich, weil Luhmann ja selber Jurist war. Also das, was er da beschreibt, das kann er eben sehr, sehr gut auch aus seiner juristischen Perspektive beschreiben.
Ja, ja, aber was du gerade da berichtet hast von diesem Ethiker, der da geschrieben hat, was hast du gesagt? Entscheidungen oder sowas?
Urteile.
Entschuldigung, ich lasse mir nicht mehr heutzutage 2023 von irgendeinem, der sich da für besonders wie auch immer, da irgendwelche Urteile versetzt. Hallo, ja, der ist ein Traum von irgendeinem Intellektuellen, der da noch sagt, mir nach, ich weiß Bescheid. Ja, hör mal, nee.
Naja, aber komm, den kategorischen Imperativ, den würdest du halt schon.
Nein, das ist eine interessante Konstruktion, um gewisse Reflexionen da dran zu binden. Aber den kann man doch nicht als Handlungsanweisung lesen. Nein, das geht doch nicht. Das ist doch wie linke Wange, rechte Wange. Das funktioniert
auch. Also lesen sehr viele. Den kategorischen Imperativ, wollen wir nochmal sagen, für die Zuhörer, das ist ja jetzt nichts besonders Kontroverses, sondern dass man sein eigenes Handeln danach ausrichtet, dass genau die Maxime seines Handelns auch allgemeines Gesetz werden könnte. Also, dass das, was du tust, dass du eben einverstanden wärst, wenn das für alle anderen auch gelte. Das ist der kategorische Imperativ. Und das ist ja mal nicht das Schlechteste für Gesellschaft.
Nee, aber das geht, aber jetzt kommen wir ins Fabulieren oder ich hier. Das geht an den mir beobachtbaren Wirklichkeiten vorbei. Als wäre das hier alles so, als wären wir ununterbrochen so reflektiert in einem Gerüst von Normen und Werten unterwegs. Nein, das geht an der Wirklichkeit für mich vorbei. Es sind interessante Reflexionen. Ich habe ja auch mich damit beschäftigt und mir das alles angeguckt und so. Ist aber lange her.
Ja, ja.
Kein Zweifeln ist heute Mode, sagt hier unser geschätzter Freund Filterraum. Okay, dann habe ich mich eben jetzt auch modisch korrekt verhalten.
Ja, der Mann sagt noch viele andere kluge Sachen. Zum Beispiel, ihr seid mir zwei Spezialisten. Und er hat völlig recht, natürlich sind wir zwei Spezialisten. Und deswegen sprechen wir hier zu unserem Publikum und jeder ist halt ein kleiner anderer Spezialist. So ist das normal. Wir sind sogar schon um die Zeit, also ich glaube, es bringt überhaupt nichts, noch einen neuen Abschnitt zu lesen, oder? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das.
Hast du noch kluge letzte Bemerkung oder noch was, auf was du eingehen wolltest aus dem letzten Abschnitt?
Nee, habe ich nicht, aber auf der nächsten Seite kommt dann mit dem neuen Abschnitt, und das ist ja auch schön, da wieder mit Konstantin dabei beim nächsten Mal vielleicht ein paar Themen, die dich immer sehr affizieren. Es kommt der Teufel, es kommt Quantenphysik, Also da.
Das nächste, das wird eine ganz wilde Folge. Da geht es erstmal darum, dass Kant nicht mehr funktioniert, dass Hegel nicht mehr funktioniert und dann, also wirklich die letzten Seiten von Wissenschaft der Gesellschaft, die sind auch sehr unterhaltsame Lektüre, muss man sagen. Also es ist aber wirklich genial, in welche Rage er sich da schreibt, und das, da wäre ich gern dabei gewesen. Also das ist wirklich unschlagbar. Ja gut. Dann können wir nur wiederum mit unserem Freund Filterraum sagen, au ja, und vor allen Dingen danke. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.